Abend Köln. Hallo! Wie schön, dass ihr da seid.
Hallo!
Da sind wir! Die Angie und ich. Hallöchen! Oh, mein Stuhl ist verrutscht.
Der Stuhl ist verrutscht.
Ist alles, der Stuhl ist verrutscht.
Alles wie immer, ja. Würde ich sagen.
Ja, wir sind authentisch. Ach, wir sind authentisch wie eh und je. Guten Abend, ihr wundervollen Menschen hier aus Köln. Wir haben uns vorgenommen, wir machen es alles so wie immer. Das heißt, wir müssen uns erstmal einrichten. Die Brillen müssen rausgeholt werden. Also deine.
Ja, du liest ja nicht. Ich habe es versucht ohne Brille.
Ich brauche keine Brille.
Ja, genau. Hm. Also alles wie immer?
Alles wie immer. Aber vielleicht sagen wir ganz kurz, wo wir heute sind.
Ja.
Wir nehmen heute unseren Podcast, der eigentlich eine Schnapsidee im Auto war, ohne Schnaps, nehmen wir heute live in Köln auf. Und ich weiß gar nicht, wann wir das beschlossen haben, Angie.
Ich glaube, ein paar Wochen, nachdem das Buch Leicht gesagt auf den Markt gekommen ist und wir sehr, sehr viele Mails bekommen haben zu dem Thema und zu persönlichen Fällen. Und dann hast du gesagt, eigentlich müssten wir da mal drüber sprechen.
Und das so war der Podcast. Aber dass wir das live
Ach, dass
machen.
Wir das live, guck mal, ich erzähle. Labarababa, die Geschichte der Menschheit. dass wir das live machen, ach, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ist ja auch egal. Ahnung.
Ist auch egal, wir
Jetzt
sind da.
Sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Wir haben auch schon ein leckeres Bier getrunken. Das schneiden wir vielleicht raus. Der Martin ist auch da. Der Martin kommt ganz zum Schluss auch nochmal auf die Bühne.
Ne?
Weil der sitzt ja normalerweise neben uns und heute sitzt er hier und der Stefan ist da, der macht ein paar Fotos. Du machst die bitte schön, Stefan, nicht von unten nach oben. Die üblichen Sachen und gibst uns kurz Hinweis, wenn wir uns anders setzen sollen oder anders gucken sollen.
Genau. Wir sehen euch nicht, das nur zur Info, weil das Licht einfach sehr hell ist.
Ein bisschen was sehe ich schon. Ich sehe meine Kinder in der ersten Reihe, ich sehe auch meine Mama in der ersten Reihe und auch einen Mann, mit dem ich, also wir schweifen jetzt schon ab.
Ich wollte gerade sagen, wir haben besprochen, wir machen wie immer.
Machen
Können
netto.
Wir einfach zum... Was machen wir denn hier heute? Worüber sprechen wir denn?
Ja, ich habe ja keine Ahnung, worüber wir sprechen.
Ja, aber was ist denn so grundsätzlich unser Thema? Vielleicht erzählen wir das auch nochmal.
Kommunikation. Unser Thema ist Kommunikation, weil die Angie und ich glauben, dass man mit den richtigen Worten oder Frau mit den richtigen Worten schon viel erreichen kann. Die Angie aus der PR-Sicht, bei mir aus einer ursprünglich persönlich betroffenen Sicht und dass ich glaube, dass wir die harten Faktdinger, die wir nicht geändert bekommen, die kriegen wir aber wenigstens so kommuniziert, dass sie erträglich sind.
Und dann legen wir auch schon los. Uns hat die Ella geschrieben, ungefragte Ratschläge heißt die Mail. Liebe Nicole, liebe Angie, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich suchte jede Folge und kann auch aus jeder etwas für mich persönlich mitnehmen. Besonders die Folge mit dem Hohen Ross hat mir aus der Seele gesprochen. Dazu haben wir auch viel Resonanz bekommen, ne? Runter vom Hohen Ross. Im Alltag sehe ich mich oft Situationen ausgesetzt, in denen ich mich frage, was würdet ihr mir jetzt raten? Meine Frage, die ich heute habe, bezieht sich auf den beruflichen Kontext. Ich arbeite als Pastoralreferentin in der katholischen Kirche. Das heißt, ich gebe Religionsunterricht, leite Kommunion- und Firmenvorbereitungen, halte Gottesdienste, beerdige, um nur einige Aufgaben zu nennen. Ich arbeite in Vollzeit und habe 3 Kinder, 12, 7 und 2. Nun gab es schon mehrmals Situationen, in denen ältere männliche Kollegen, besonders Pfarrer, mir meinen Ratschläge geben zu können in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich weiß dann oft nicht, wie ich reagieren soll. Leider tendiere ich dazu, mich dann verteidigen zu wollen oder zickig zu werden, was ich aber gerne vermeiden würde. Allerdings hätte ich schon ganz gerne einen Tipp, wie ich da reagieren kann. Als Beispiel, vor ein paar Wochen musste ich eine Besprechung verlassen, weil ich meine mittlere Tochter von der Schule abholen musste, weil sie sich verletzt hatte. Die Reaktion unseres leitenden Pfarrers war dann ein etwas schnippisches, ist das denn immer so? Eine weitere Situation wieder bei einer Besprechung habe ich kurz meinem ältesten Sohn geschrieben, ob er und seine Schwester schon von der Schule zu Hause sind, da meine Besprechung länger gedauert hat. Darauf wieder mein Dienstvorgesetzter, die Helikoptermutter checkt bei den Kindern nach. Ich finde sowas schon leicht übergriffig. Wie seht ihr das? Bin ich zu empfindlich? Ich wüsste einfach gerne, wie ich darauf reagieren kann, damit ich mich nicht im Nachgang so sehr mit herumärgere. Es gab noch mehrere solche Situationen, aber das sind die aktuellsten. Man muss dazu sagen, mit 35 bin ich mit Abstand die jüngste Kollegin im Team. Bis auf eine Kollegin bin ich auch die einzige Frau. Sie hat allerdings einen anderen Tätigkeitsbereich und ist aufgrund dessen selten in Teamsituationen dabei. Ganz liebe Grüße und macht weiter so, die Ella.
Hast du das Raunen hier gehört,
ja,
im Publikum?
Habe ich gehört. Ich versuche mich nicht davon ablenken zu lassen. Das ist schon in Live-Reaktion. Ich höre es ja selber immer in meinem Kopf, wenn ich das vorlese. In Live als Reaktion ist das nochmal was anderes.
Als ob ihr das kennt, dass man euch zur Vereinbarkeit gerne gute Ratschläge gibt. Ich muss so ein bisschen an mich halten, ne? Das ist ein Pastor.
Ja.
Also nicht nur, dass der zum Thema Familie, katholisch hat sie auch noch gesagt.
Katholisch. Wir fangen mit den harmlosen Fällen an.
Also der kann ja nicht nur zum Thema Familie gar nichts sagen, ja. Und wenn er das, was ja nicht schlimm ist, wenn das ja, der Mann hat das ja mal irgendwann so für sich entschieden, aber dann unterstellt man doch, oder bin ich damit so verkehrt, einem Pastor christliche Grundwerte.
Theoretisch ja.
Also, ja, ich weiß, es ist naiv gedacht, aber will man doch glauben, ne? Mhm. Das tut mir mit weh, und ich finde auch, dass das übergriffig ist, und ich finde aber, das ist noch mehr ein Thema zum noch mehr Schlagfertigkeit als Kommunikation. Ich glaube, das wäre in diesem Fall beides ganz gut, dass du in der Situation selbst schlagfertig bist. Wie war der erste Angriff von dem Pastor?
Dem Pastor, der Erdbeer. Ich bin total belagert.
Wie hat der, also, das, was war der erste Angriff?
Moment.
Helikoptermutter war der zweite, und der ist das immer so?
Ist das immer so? Genau. Danke, ja.
Ist das immer so bei Ihnen? Also da würde ich wahrscheinlich schlagfertig reagieren und sagen, nein, nur bei lebensbedrohlichen Unfällen. Da würde ich wahrscheinlich ein bisschen übertreiben. Und die Helikoptermutter, wenn er sagt, die Helikoptermutter, hätte mich einfach umgeredet und hat gesagt, wen meinen Sie? Ach nee, fällt mir jetzt gerade gar keiner ein. Erzählen Sie doch. Oder in diesem Fall, wenn das so übergriffig ist, würde ich wahrscheinlich auch bitten, Herr Pastor, erzählen Sie uns doch mal Ihre Erfahrungen zum Thema Vereinbarkeit, Familie und Kinder. Das war den Kopf ein bisschen schieflegen.
Ja, das ist fast noch die passendere Antwort, ja.
Den Kopf ein bisschen schieflegen, und dann ist es die Schlagfertigkeit, die dir die Situation rettet, damit sie eben nicht mit einem schlechten Gefühl nach Hause geht. Aber ich glaube, sie kommt da nicht drum herum, mit dem Vorgesetzten da auch nochmal unter vier Augen zu sprechen und zu sagen, hör mal, merkst du selbst, ne? So kommen wir zwei nicht zu Pass. In Köln, katholischer. Ich habe ja meine Ausbildung gemacht bei einem katholischen Verlag. Ne? Soll ich da mal aus dem Nähkästchen?
Nee, lass mal.
Aber da habe ich eine sehr coole Story.
Ja, dann erzähl. Dann frag mich doch nicht.
Ja, pass auf. Nur die eine Sache. Ich musste in diesem katholischen Verlag durch die Buchhaltung laufen. Also durchlaufen, und musste Überweisungen tätigen und wusste gar nicht, was das ist. Das ist ja jetzt auch schon 3 Tage her. Und dann habe ich meine Vorgesetzte gefragt, was mache ich denn hier für Überweisungen? Und dann hat die gesagt, das willst du gar nicht wissen. Dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich es erst recht wissen. Sagt sie, das sind die Alimente, die du hier überweist.
Oh, wow. So, kommen zum nächsten Fall. Die Lene hat uns geschrieben. Hallo,
Lena?
Lene. Hallo, Nicole. Ich und mein Mann hören auf unseren Camperreisen sehr gerne deinen Podcast, und ich alleine auf der Hunde-Gassi-Runde. Nun habe ich selber mal eine Frage, die mich bereits seit ein paar Monaten immer wieder beschäftigt. Ich bin seit über 35 Jahren mit 2 Frauen sehr gut befreundet. Die eine davon ist meine allerbeste Freundin, was derzeit aber aus verschiedenen Gründen etwas wackelt. Wir treffen uns regelmäßig zu dritt und sind vom Alter her 52, also die Lene, 53 die beste Freundin und 59. Nun beobachte ich seit geraumer Zeit folgendes Phänomen. Wir treffen uns im Restaurant oder auch gern bei jemandem von uns zu Hause, und meine beste Freundin kommuniziert nur mit der anderen Freundin, als wäre ich nicht anwesend. Stelle ich ihr eine Frage, beispielsweise was ihre Kinder derzeit machen, schaut sie mich nicht an und beantwortet die Frage meiner anderen Freundin, die sie gar nicht gestellt hat. Ich habe sie mehrfach darauf angesprochen und ihr gesagt, dass ich das nicht schön finde. Sie meint nur, dass sie das gar nicht mitbekommt. Ich war auch schon mal nahe dran, einfach zu gehen. Nun meine Frage an dich, was ist da los? Was kann ich anders machen? Beziehungsweise was ist das rein psychologisch gesehen für ein Problem? Ist das eine Art Unsicherheit?
Kennst du das aus dem beruflichen Kontext, Angie? Zufälligerweise auch? Dass
nee.
Man,
nee?
Nee. Hast du es noch nie gehabt in einem Meeting, dass du ignoriert wirst?
Dazu möchte ich nichts sagen.
Okay.
Also nicht in einem Kollegen-Meeting, aber in einem Kunden-Meeting, ja.
Ja,
ich also gerade auch natürlich, das ist schon ein paar Jahre her, man ist ein bisschen jünger in den Job eingestiegen und wird einfach hierarchisch gesehen nicht wahrgenommen, was ich aber im beruflichen Kontext, wie wir ja auch ganz oft schon besprochen haben, nochmal ein bisschen anders einstufe als sowas.
Ja.
Also privat ist das despektierlich, ist schon beruflich despektierlich, aber privat finde ich, das ist nochmal eine andere Nummer.
Ja, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ich würde jetzt erstmal da keine Bösartigkeit unterstellen. Was ich ein bisschen krass finde, ist, dass die Freundin es schon gesagt hat. Sie war also schon so mutig und hat irgendwie gesagt, merkwürdig, und trotzdem ist nichts passiert. Instinktiv, weißt du, was ich eben gedacht habe? Ich würde wahrscheinlich so machen. Hallo, ich bin auch noch da. Also wahrscheinlich würde ich erstmal versuchen, humorvoll damit umzugehen. Ich überlege gerade, was da dahinter stecken könnte, dass ich so ignoriert werde.
Wir kommen ja ganz oft zu dem Fall, dass das ja eine subjektiv beschriebene Situation ist und wir nicht die anderen Perspektiven kennen. Ja. Und wir die ja gerne beleuchten.
Ja.
Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist ihre Empfinden, also ihr Empfinden, deshalb muss es besprochen werden. Aber sie schreibt ja auch, ne, dass sie das gar nicht so sieht und dass es vielleicht auch gar nicht für nötig erachtet, jetzt auf Krampf was zu ändern, wenn ich das nicht so empfinde.
Ja. Ne? Also ich habe da auch, ich würde das nochmal versuchen, humorvoll zu regeln, weil es die Freundin ist. Ich finde, was jeder von uns daraus mitnehmen kann, ist, wie wichtig, also was da stattfindet, das erlebe ich oft in Seminaren, weil wenn es darum geht, um nonverbale Kommunikation, wenn du Menschen ausspaßt, ist das ein Liebesentzug. In Seminaren ist das ganz krass. Ich könnte, wenn ich da so 20 Leute vor mir sitzen habe, die sitzen meistens in U-Form, wenn ich ich gucke die alle der Reihe nach an. Wenn ich ganz rechts außen diejenige aussparen würde, dauert das maximal 4 Minuten, bis sie nervös wird. Mhm. Das heißt, du kannst durch regelmäßigen Blickkontakt, also das gebe ich jetzt mal auch an euch weiter, wenn ihr irgendwie Vorträge haltet, guckt bitte immer, dass ihr alle mit abholt, weil instinktiv reflektiert man oder beruft man sich meistens auf die, die nett gucken. Ja. Das ist, wenn du auf der Bühne stehst, hast du ja auch schon mal Leute mit Restless-Face-Syndrom im Publikum, die gucken so. Und du denkst, Mensch, komm, jetzt, gleich habe ich ihn, gleich lacht er. Dabei sind die nur entspannt. Die haben beim entspannten Gucken... Ja,
du meinst das Resting Bitch Face, oder?
Nee, das meine ich
nicht. Doch, weil Restless Face...
Ja, das ist...
Also
so ein entspannter Gesichtsausdruck.
Resting Bitch, nicht Restless, weil Restless ist ja
rastlos. Ist rastlos, genau.
Deshalb Resting Bitch.
Ja, und das heißt aber Resting Face Syndrom. Das heißt, da muss man einfach das Schutzschild hochziehen und davon ausgehen, dass derjenige so guckt, hat wahrscheinlich nichts mit mir zu tun. So ist meine Erfahrung. Das heißt aber, dass wir uns dann, wenn wir auf der Bühne stehen oder auch bei Freunden, dass wir uns auf die konzentrieren, die nett gucken. Also die so im Publikum sitzen, so, da denkst du, oh ja, der hört mir zu. So, und dann hast du danach nur noch ein Vier-Augen-Gespräch. Also für euch, nehmt bitte gerne mit, überall mal Augenkontakt zu halten, nicht den Wunsch zu haben, denjenigen abzuholen. Das, finde ich, kann man daraus mitnehmen, weil du merkst ja, wie sehr das die Freundin belastet.
Ja, total. In so einer Dreiergruppe. Also ich kann das total gut nachempfinden. Also wenn ich mir jetzt aber vorstelle, wie würdest du, also würdest du wirklich dieses übertrieben, und wenn das
Freundin,
nicht funktioniert?
Bei einer Freundin würde ich das machen. Und bei einer Freundin würde ich das machen. Sie hat's ja schon angesprochen.
Ich würde es halt in der Situation auch ansprechen nochmal. Also ich glaube vielleicht als zwischen diesem übertriebenen Winken und was mit der Einzelfreundin, vielleicht ist es ja ein gruppendynamisches Thema. Also ich kann mir nur vorstellen, das ist ja eine Dreierkonstellation, was schon immer manchmal ein bisschen schwierig ist, wobei ich immer mich frage, warum sich das aus Schulzeiten nicht ändert, bis ins Erwachsenendasein mit diesem Thema. Aber ich glaube, ich würde es nochmal in der Runde ansprechen. Also nicht nur mit der einen Person, weil das heißt ja auch, dass man vielleicht sagt, die ist wichtiger als die andere. Also ohne jetzt kindisch zu werden, aber...
Was glaubst du instinktiv, Angie, wie würden 3 Männer damit umgehen?
Ach, da haben wir ja schon oft. Da würden die
gar nicht. In dem Fall, was glaubst du,
wie die würden das gar nicht merken? Also merken im Sinne von, nicht merken im Sinne von intellektuell nicht merken, sondern die würde das nicht stören. Entschuldigung, rewind, wir schneiden. Alles.
Nichts, es bleibt alles drin.
Nein, ernsthaft, die würden das nicht als störend empfinden.
Ja, wahrscheinlich.
Und somit nicht, also für mich bedeutet das, sie würden das nicht merken. Keiner würde sagen, hast du gemerkt? Also die antwortet ja nur auf meine Frage. Meine bessere Hälfte würde sagen, was? Hab ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja. Also hätten wir als Idee für unsere Hörerin gerne in der Situation, gerne humorvoll. Und ich würde als Tipp schon auch nochmal mitgeben, fühl selber nochmal rein, warum dich das so triggert. Weil, wenn du das jetzt 3-4 Mal erlebt hast, so eine Situation, dann sitzt du ja quasi zu dritt da und überlegst schon, guck, da hat sie wieder nicht geguckt. Das heißt, du gehst da ja schon mit so einer vorgefertigten
Sache rein. Ja, man geht ja auch schon, genau, self-fulfilling prophecy, genau. Ne, dass man
Reset.
Reset. Jetzt haben wir viele englische Worte gesagt.
Yes, okay.
Kommen wir zum nächsten. Wir haben heute ein paar, ihr seht schon, das sind ein bisschen mehr als sonst. Die Tara hat uns geschrieben. Hallo ihr zwei, vielen Dank für euren wunderbaren Podcast. Ich habe eine Frage. Meine wunderbare Tochter, 28 Jahre alt, hat sich vor 2 Jahren in eine genauso wunderbare Frau verliebt. Obwohl sie vorher Beziehungen zu Männern hatte, sagt sie immer, dass sie auch Frauen lieben könnte. Für uns ist das also eine ganz normale Beziehung. Meine Tochter ist für einige Jahre ins Ausland gezogen und promoviert dort. Ihre Lebensgefährtin arbeitet an der Universität in einem anderen Land. Die beiden sind oft und gerne bei uns in Deutschland und ich genieße es sehr, wenn die beiden hier sind und wir zusammen sind. Mir fällt aber immer wieder auf, dass wenn ich jemandem aus unserem Bekanntenkreis erzähle, dass unsere Tochter eine neue Beziehung hat und sie eine Frau liebt, ich als Antwort bekomme, Hauptsache sie ist glücklich. Das habe ich noch nie als Antwort gehört, wenn jemand erzählt hat, dass der Sohn oder Tochter einen andersgeschlechtlichen Partner gefunden hat. Irgendwas stört mich daran, es ist herablassend oder empfinde eh nur ich das so. Was könnte ich darauf antworten? Die Lebensgefährtin meiner Tochter stammt aus Spanien und hatte schon als Kind große Probleme, weil sie anders war. Sie musste Therapien machen und darf bis heute nicht bei ihrer Familie von einer Lebensgefährtin sprechen. Ich möchte die beiden beschützen, wenn sie hier sind. Normalerweise fliegen sie um die Welt und da kann ich nichts tun. Und sie bedankt sich, die Tara, schon im Voraus. Ja, willkommen im Jahr 2024.
Aber was für eine schöne Mail, ne?
Ja.
Und wenn ich jetzt ganz, also erstmal finde ich den Vergleich, dass man das bei andersgeschlechtlichen Beziehungen nicht hört, mehr. Ja. Jetzt stell dir mal vor, sie hätte gesagt, meine Tochter hat einen Millionär, der hat 20 Millionen. Und die Freundin sagt, na ja gut, Hauptsache sie ist glücklich. Gibt's nicht. Sie hat ja völlig recht. Aber soll ich dir jetzt mal was sagen? Es werfe den ersten Stein, der das noch nicht gesagt hat. Also da muss ich jetzt ganz, wenn ich jetzt auf mich drauf gucke und ich würde auch damit in Berührung kommen oder die eigenen Kinder oder wie auch immer, da sage ich als Mutter auch sofort, du, mir ist das egal, Hauptsache meine Kinder sind glücklich. Das heißt, ich kann nicht von mir beiseite legen, dass ich das nicht auch sofort als Entgegnung sagen würde, aber komplett ohne bösen Hintergedanken, wahrscheinlich steckt da mehr dahinter dieses, Mensch, toll, wie toll, dass alle so akzeptiert, wie auch immer. Ich glaube, das ist komplett nicht böse gemeint, aber wie gut, dass sie es geschrieben hat, weil sie hat natürlich völlig recht.
Also auch, ja, auch das erlebt man häufiger ja in seinem Umfeld, solche Aussagen zu dem Thema. Also das ist so.
Es ist, aber ich frage mich immer so, wir sollten doch auch irgendwie gucken, dass wir nicht direkt alle verurteilen, die das sagen, weil das aus garantiert nicht böse gemeint war. Nee, ne?
Das ist aber auch wieder eine Mischung dann aus Schlagfertigkeit, wenn man darauf reagieren möchte, weil sie schreibt ja, sie möchte ihre Tochter beschützen.
Ja, und das ist total
ist ja die Frage, wovor. Ne? Also man möchte ja seine Kinder immer beschützen,
ja.
Egal was passiert. Und das, ich glaube, auch natürlich ein ausgesprochener Instinkt.
Also erstmal nehme ich das komplett mit, da selber drüber nachzudenken, sollte ich das nochmal hören. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich kann die Formulierung nicht ganz von mir weisen, dass sie nicht auch von mir kommen könnte, wenn es nur in Bezug auf meine eigenen Kinder wäre, rein theoretisch. Wieder mal schlagfertig, auch das würde ich humorvoll wahrscheinlich lösen. Hauptsache, sie ist glücklich, würde ich wahrscheinlich diejenige angucken und sagen, das hoffe ich auch, oder ich glaube nicht, ich glaube, die ist todunglücklich, ich hoffe noch auf den Millionär. Irgendwie sowas. Also würde ich wahrscheinlich auch so in der Hoffnung, dass es verstanden wird, aber wenn es jemand wäre, der mir wichtig ist, angenommen, das käme von jemandem, der mir wirklich wichtig ist, da würde ich wahrscheinlich sagen, hör mal, ich verstehe komplett, dass du das sagst, tu mir den Gefallen, denk mal ganz kurz darüber nach, ob du das in einem anderen Konstrukt, wenn ich jetzt gesagt hätte, meine Tochter hat einen neuen Freund, ob du das auch gesagt hättest. Vielleicht passiert ja genau das, dass du sagst, nee, scheiße, du hast völlig recht.
Ja, ist doof. Also das finde ich auch wichtig, den ordentlich reflektierenden Impuls zu geben, ohne zu übertrieben zu reagieren.
Ja.
Weil es kann ja wirklich auch unbedacht gesagt sein.
Absolut.
Ne? Ja. Apropos, Vorsicht, die Flasche ist sehr rutschig, wollte ich dir nur sagen.
Ah, meine Flasche oder deine?
Nee, das meine, da ich mir gerade nur fast aus der Hand gefallen.
Wäre aber auch lustig in so einem Live-Podcast einmal hier für Polterabend zu sorgen.
Ich weiß, also meinem normalen Umstand entsprechend würde hier gleich noch was fallen und fliegen. Ich mach mal weiter. Also ich habe mir die Fälle natürlich rausgepickt, die nicht ganz so lang sind. Aber sieht, auch hier habe ich Originalbedingungen gewählt. Ne? Also die sehen so aus und wir haben wirklich auch stellenweise Fälle wieder, die mehrere Seiten lang sind. Ich glaube, unser neuer Rekord liegt jetzt bei 7 DIN A4 Seiten. Keine Angst, den habe ich heute nicht dabei. Nein. Aber das ist schon, ich muss das mal wiederholen. Und auch an der Stelle, unsere Post geht an hallo@nicolestaudinger.de. Es schreiben uns fleißig sehr, sehr, sehr viele Frauen. Ich glaube, bis jetzt haben wir 2 Männer gehabt, die uns was geschickt haben. Und der Rest sind alles Ladies.
Man muss dazu sagen, die Post an hallo@nicolestaudinger.de, die lese ich nicht. Ne? Die sortiert die Angie vorher alle aus.
Du ja auch
meine E-Mail-Adresse ist tschüss@nicolestaudinger.de. Nein, fällt mir gerade so ein. Mehr war lustig. Tschüss.
Tschüss.
Halt, weil ich mal, wenn ich buchstabiere, ich sage, schreiben Sie gerne ans Team Hallo. Und dann fragen die immer, Hallo? Ja, Hallo? Und dann sage ich immer, nee, Hallo wie Tschüss. Das ist immer der erste.
Ach, Hallo wie Tschüss. Ja. Ach, deshalb. Ja, wir haben das ja nur übernommen von der anderen
Ja, ich finde das so schön. Aber es ist immer,
stimmt eigentlich.
Wenn ich es buchstabiere.
Hallo Spencer.
Ja. Genau. Sage ich immer Hallo und dann sagen die immer, Hallo? Hallo? Nee, sage ich Hallo wie Tschüss. Und,
Hallo wie Tschüss.
Ja. Eben haben wir, ich sehe die E-Mails ja vorher demzufolge nicht und eben hat die Angie mir hinten eine gezeigt und hat gesagt, ich glaube, die lese ich nicht vor, weil auch die war 6,5 Seiten.
Ja.
Das ist schon, wir nehmen das komplett als Kompliment, aber seid uns nicht böse, 6,5 Seiten so lang.
Da, nee.
Wir wollen ja zum Endspiel wieder zu Hause sein, Kinders.
Ja.
Ne?
Ich komme zu Uli, die hat uns geschrieben, betreff Kommunikationsschwierigkeiten gegenüber, in Anführungszeichen, Freunden. Hallo Nicole, hallo liebe Angie, euer Podcast ist klasse und hat mir schon einige Anregungen geboten, mich aber auch zum Nachdenken gebracht. Mein Mann und ich sind schon eine längere Zeit mit einem anderen Ehepaar befreundet. Seit einiger Zeit trage ich mich allerdings mit dem Gedanken, diese Freundschaft zu beenden. Vor allem sie bereitet mir Kopfzerbrechen. Ich erkläre den Ist-Zustand. Wir sind mit ihnen verabredet, wir freuen uns auf einen entspannten Abend und sie zieht ein langes Gesicht, wirkt genervt, ist gereizt. Dies passiert nun schon sehr häufig und ich habe sie auch schon gefragt, ob es ihr nicht gut geht, ob ich helfen kann. Da kommt aber nichts außer einer Antwort, nee, wieso? Dies auch wieder sehr gereizt. Nun habe ich beobachtet, dass sie sehr gerne über andere Menschen, auch Fremde, lästert. Manchmal auch Fotos aus dem Urlaub rumzeigt von Menschen, die nicht der Norm entsprechen. Diese sind gegebenenfalls nicht schlank, haben Zellulite, sind in ihren Augen nicht korrekt gekleidet, etc. Dann lacht sie sich kaputt und blüht auf. Mich treibt das um und ich könnte platzen vor Wut, weil ich es so gemein und ungerecht finde. Nun habe ich ihr das gesagt und zwar genau in dem Moment, als es passierte. Dass ich möchte, dass sie aufhört damit, dass dies nicht mein Thema ist und ich jeden so leben lassen möchte, wie er will. Seitdem ist das Verhältnis unterkühlt. Noch 1 bis 2 Beispiele am Rande. Sie, auch er, äußern auch solche Dinge wie, dass sie nicht verstehen können, dass jemand nicht in den Urlaub fliegt, sondern lieber an die Nordsee Urlaub macht. Das wäre kein Urlaub. Oder dass jemand zur Miete wohnt, anstatt ein Haus zu besitzen. Das macht mit mir etwas und ich fühle mich schlecht, wenn wir uns treffen, da ich mich frage, was sie wohl über uns reden, wenn wir nicht dabei sind. Ich will Ihnen ganz klar sagen, dass ich das nicht akzeptieren kann und will, weiß aber nicht wie, denn ich möchte auch nicht falsch rüberkommen, sondern unmissverständlich und trotzdem ruhig und freundlich bleiben. Würde mich wahnsinnig freuen, von euch zu hören und bitte weiter so. Achtung, die Uli hat nochmal geschrieben, 2 Tage danach. Es kommt ein Feature, also eine Ergänzung. Nochmal ein Hallo. Hatte er neulich schon geschrieben und nun ist mittlerweile noch was passiert. Das macht mich fassungslos. Der besagte Mann des befreundeten Paares, ich nenne ihn mal A, hat am Wochenende das Handy meines Mannes kaputt gemacht. Aus Versehen doch. Ich finde, er kann nicht so tun, als wäre nichts passiert. Er lässt sich nichts anmerken. Ich bin mir aber sicher, dass mein Mann beispielsweise angeboten hätte, dies unserer Privathaftpflicht zu melden. Doch nichts ist dergleichen geschehen. Sehe ich das zu eng, bin ich auf dem falschen Dampfer und sollte darüber weglächeln. Beziehungsweise wir zermartern uns das Hirn, was wir vielleicht falsch gemacht haben könnten.
Möchte ich nichts zu sagen.
Ach doch.
Fang du mal an.
Nö. Ich weiß ja
Uli.
Schon, was kommt.
Uli heißt die Dame.
Die
ne?
Uli.
So richtig sympathisch ist sie nicht, ne?
Ich sag nur andere Perspektive. Wir nehmen erstmal alles so auf.
Okay. Was genau möchte denn die Uli von uns?
Die Uli möchte uns fragen, was sie ihr nochmal sagen kann. Weil sie das ganz schlimm findet.
Ja, ja, okay.
Also es kann auch ein sehr kurzer Fall werden.
Ja,
ne?
Das würde ich jetzt mal so denken.
Ja, einfach nicht mehr treffen.
Einfach nicht mehr treffen, aber liebe Uli, also so...
Ja.
Komm, sag. Die ist schon humorbefreit, Angie. Also das ist ja total richtig, dass sie sagt, das ist nicht mein Was will ich. Da sind wir ja mittendrin im Was will ich. Mhm. Aber ich meine, in den Zwischentönen rauszuhören, ist die Uli vielleicht Lehrerin?
Das schreibt die Uli nicht.
Es hat so ein bisschen was von dem Wunsch des Umerziehens. Oh, ich kriege hier Zustimmung im Publikum. Also ich bin noch komplett dabei, dass sie sagt, ich möchte nicht über andere Leute lästern. Total richtig. Aber nur weil das mein Was will ich ist. Jeder Jeck ist ja auch anders. Kann ich da bei so einem Abend nicht sagen, komm, ist egal, das ist jetzt der Abend und gut ist? Also,
der erste Moment, der zu bedenken gibt, ist, dass sie schreibt, vor allem sie bereitet mir Kopfzerbrechen am Anfang, ohne es einzuleiten, worum es überhaupt geht. Also es geht ja um die Frau jetzt offensichtlich. Ich würde mich fragen, warum ich mit denen befreundet bin. Also das ist ja für mich schon ein fortgeschrittenes Stadium von, man geht sich sowieso schon auf den Geist. Ja. Schon längere Zeit. Und ja. Mich würde auch das Alter interessieren, das haben wir hier leider nicht. Aber das fände ich extrem spannend. Ja. Reden wir von den 30ern, wahrscheinlich eher weniger, 40ern oder 50ern.
Ja, so wie es sich im Moment durchliest, gestaltet es sich für mich so. Die beiden sind sich einig, wir machen heute einen schönen Pärchenabend. Dann gehen die dahin. Der Mann kriegt natürlich davon allen nichts mit. Davon können wir mal ausgehen. Ne?
Ich verstehe den Bezug leider zum Handy auch gar nicht. Aber ich glaube, die sind einfach schon so extrem sauer aufeinander.
Herr Lehrer, ich weiß noch was.
Ja, aber die sind, also ich kann schon nachvollziehen, dass sich Sachen so sehr aufstauen, dass man dann keinen Bock mehr hat. Aber wie gesagt,
aber dann geht man ja nicht hin.
Ja.
Und das meine ich. Weißt du, die beiden sind sich einig und sagen, wir machen einen schönen Mädels- oder einen schönen Pärchenabend. Und dann sitzt unsere arme Uli da schon und überlegt die ganze Zeit, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Und sagt dann 3 Tage später, und das hat mir nicht gefallen und das hat mir nicht gefallen. Uli, es ist dein, was will ich? Ganz einfach. Willst du mit denen einen schönen Abend verbringen oder
nicht? Ich glaube, was sie ärgert, ist, dass sie sonst sich nicht beteiligt an der Runde und sich quasi ja nur immer amüsieren kann, wenn sie über andere Leute spricht. Aber das ist was, ich kann es nachvollziehen. Ich möchte jetzt gar nicht so, ne, also... Es ist nur wieder der Punkt, warum gehst du da überhaupt hin? Das ist deine Lebenszeit, ich verstehe es nicht. Das werde ich aber nie verstehen, auch nicht, also gerade im Erwachsenenalter. Ja. Ich glaube, Kinder lösen das viel einfacher, also dann härter, aber einfacher, weil dann trifft man sich einfach nicht mehr.
Genau, dann sagt man, ich komme nicht zum Spielen raus.
Genau.
So, fertig.
Du bist doof und ich komme nicht.
Genau, aber es gibt ja noch eine andere Alternative. Du kannst ja auch sagen, ist nicht der Mann mit dem Mann befreundet oder sind Pärchen irgendwie...
Ich weiß nur, der hat sein Handy kaputt gemacht. Ich weiß nichts mehr.
Was hast du jetzt gesagt?
Dass er sein Handy kaputt gemacht hat.
Der aber Böse, mein
mehr
Gott.
Mehr weiß ich nicht darüber.
Du. Okay, also ich will nur sagen, es gibt ja noch eine andere Alternative. Man kann ja auch, angenommen, der Mann würde sagen, hör mal, komm mit, das ist mir wichtig. Wenn es aber eine freie Entscheidung dahin zu gehen, dann darf ich die Frau auch einfach so Jeck lassen, wie sie ist, in der festen Überzeugung, dass ich selber ja auch Jeck bin. Und Uli, das kann ich dir sagen, du bist schon auch ein bisschen Jeck. Also wer nicht Jeck ist, der wirft den ersten Stein. Und dann ist es doch eine bewusste Entscheidung zu sagen, komm, ich gehe da heute Abend hin, ich mache Menschenbeobachten daraus, ich muss nicht an jedem Abend mega viel Spaß haben, aber dann ist das auch eine Entscheidung.
Das ist aber ein ganz wesentlicher Punkt. Man bereitet sich ja schon auf so einen Abend vor. Ne? Also finde ich schon. Man bereitet sich vor, wenn man weiß, dass das nicht ganz so locker ist. Es gibt ja Freundschaften, da gehst du hin, da bereitet sich natürlich nicht drauf vor, weil es ist egal. Aber auf manche Treffen bereitet man sich ja schon mental vor, wenn da vielleicht was ist. Wir hatten ja schon mal die Themen, Männer verstehen sich gut, die Frauen verstehen sich nicht gut. Dann überlegt man sich, hey, was kann man denn fragen, bevor man schon wieder irgendwie in einer blöden Stimmung ist oder so? Das finde ich schon anstrengend. Aber das macht man natürlich bis zu einem gewissen Grad. Also gerade wenn ein Teil der Pärchen, ob jetzt Mann, Frau, Frau, Mann, ist ja egal, wenn die gut befreundet sind und man möchte sich irgendwie sozial zeigen. Also sozial kompatibel. Kennst du das nicht? Ich sag doch nicht, dass du das nicht
kennst. Ich schwöre dir, ich kenne es nicht.
Ach, ich schon.
Nicht mehr. Ich weiß, ich hatte damals mit meinem Ex-Mann, da war genau so eine Situation und da hat er zu mir gesagt, komm bitte mit, das ist wichtig. Das war mit beruflich bedingt. Da habe ich gesagt, ja gut, komm ich mit. Ich kann da aber nicht mehr gute Miene zum bösen Spiel machen. Das waren alles so Menschen mit so hochgeklappten Polo-Kragen und Pulli über die Schulter. Das war so schwierig. Da habe ich nach einer Stunde gesagt, sag ich, Kinders, ich habe diesen hier gemacht, ne? Ich mach mal so. Ne? Und dann die Gastgeberin ganz betröppelt, geht's dir nicht gut? Das war so ein paar Jahre nachher
die Diagnose. Doch, aber ich habe keinen Bock auf.
Genau, das habe ich gesagt.
Ja, das muss man lernen.
Ich habe ja keine Lust zu. Und hat die gesagt, warum nicht? Ich habe gesagt, ich finde euch leider alle doof. Und dann bin ich gegangen und dann haben aber 4 gesagt, ich auch. Und dann sind die mit mir gegangen. Ich habe da keine Lust mehr zu. Es tut mir leid. Aber ich verstehe natürlich, dass es Situationen gibt, wo das immer mal wieder der Fall sein kann. Verstehe ich total. Da machen so unverfängliche Smalltalk-Sätze ja Sinn.
Komm, das war jetzt also, als hättest du gewusst, was als nächstes Fall kommt.
Oh Gott, was, jetzt bin ich gespannt.
Das ist wie ein
ich habe Angst.
Nee, ich lese einfach mal vor. Die Agnes hat uns geschrieben. Liebe Nicole, liebe Angeli. Ich wende mich heute an euch mit einem Thema, bei dem ich gar nicht weiß, ob es in euren Themenkosmos fällt. Ich arbeite seit Anfang des Jahres bei einer großen Unternehmensberatung und wir haben im Rahmen des Jobs auch viele Kundenevents, an denen wir teilnehmen. Ich selbst würde mich als sozialen Menschen beschreiben und ich gehe eigentlich auch gerne aus. Aber ich merke, dass mir der Smalltalk mit mir zunächst fremden Menschen zunehmend schwerer fällt. In 99% der Fälle starte ich oder mein Gegenüber mit dem Wetter, Überraschung. Dann sagt man eventuell noch was zum Essen auf dem Event und das war's. Ich merke, dass mir oft Gespräche flöten gehen und ich mich dann ein bisschen verloren fühle, an meine Kollegen und Kolleginnen hefte. Auch hier habe ich mich schon versucht, mir was abzugucken, aber ich will ja auch keinen kopieren, sondern möglichst authentisch reagieren. Habt ihr eine Idee, wie ich mich da besser vorbereiten bzw. das trainieren kann? Extrem
mega
spannend.
Mega Frage. Ja. Mega Frage, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir hier im Publikum fragen würden, wer macht gerne Smalltalk, da springen sie uns alle unter den Tisch.
Aber es ist ja ein extrem wichtiges Business-Thema.
Total. Habe ich
und
leider keine Antwort.
Wetter-Thema, sorry. Ja. Jetzt mache ich mich vielleicht total unbeliebt. Auch ich rede ganz häufig über das Wetter, aber das ist was, das hell würde ich gern abschaffen.
Ja.
Ist schon warm heute, ne?
Ja.
Schon recht schwül.
Ja.
Hat auch geregnet.
Ja.
Ne? Ja, nächste Woche wird es besser. Aber was, das habe ich heute hier schon ein paar Mal. Ich will jetzt hier keinen verpetzen, ne? Aber, ist das für ein Sommer?
Ja, ja.
Das ist ja unser Thema, ne, in Deutschland. Ich habe gesagt, wenn ich jemals ein Buch schreibe, dann hat das mit dem Thema Wetter zu tun.
Ja.
In keinem anderen Land, ich weiß nicht, belehrt mich eines Besseren, habe ich das so erlebt wie in Deutschland. Das einzige Thema.
Smalltalk im Job, ich finde das total mega. Ich bin da keine Expertin für, weil meine Haltung dazu eine andere ist. Das mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber ich bin ja... Also wir beide sind ja tagtäglich eigentlich in klassischen Smalltalk-Situationen. Ich mindestens einmal am Tag, wenn nicht sogar öfter. Ich liebe es, ich würde es aber nicht Smalltalk nennen. Ich habe die Einstellung dazu, und da bin ich auch noch nie mit auf die Füße gefallen, dass jeder Mensch, mit dem ich spreche, was Interessantes zu sagen hat. Deswegen ist das für mich kein Smalltalk, wenn ich frage.
Was heißt eigentlich Smalltalk?
Ja, kleiner Talk.
Ja, aber ist das
Gegenteil vom Deep Dive, ne?
Ja?
Hätte ich jetzt so gesagt.
Also ich meinte jetzt so wörtlich, Smalltalk ist schon klar. Jetzt mal wieder beim Bestseller.
Was heißt eigentlich Bestseller auf Englisch, ne?
Also Nicole, ich meinte jetzt aber, warum ja schon ist Smalltalk? Weil es quasi so beiläufig oder was?
Ja,
ist
wahrscheinlich.
Intro, oder was?
Ich habe es jetzt nicht bei Wikipedia nachgeschlagen.
Ich bin
ne?
top vorbereitet.
Ja, aber also wenn wir bei diesem Begriff Smalltalk bleiben wollen, ich lebe ja vom Smalltalk. Ich bin Autorin. Pick mir das alles raus. Also ich liebe das alles. Ich liebe es insbesondere mit den Gewerken backstage mal zu hören, wie so deren Tag war. Und das passiert ganz automatisch, wenn man mit offenen Augen durch die Weltgeschichte geht. Mama, ich habe ein Beispiel von unserer Nachbarschaft, ne? Ein relativ konkretes Beispiel. Wir haben total nette Nachbarn. Und da laufe ich ja nun jeden Tag, also nicht alle Nachbarn, wie die aufmerksamen Zuhörer des Podcasts
wissen. Ach, da haben wir auch noch ein Update, ne?
Das Update habe ich doch erzählt.
Hast du erzählt? Aber nur im
Podcast. Dass wir Frieden geschlossen haben. Ist das in dem Podcast?
Ja, nee, dass du Frieden geschlossen hast, aber dass der Baum geschnitten ist.
Ja, natürlich, der Baum ist beschnitten. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Friedensgründen. Auf jeden Fall haben wir aber andere Nachbarn, die sind sehr, sehr nett und da laufe ich ja noch jeden Tag dran vorbei. Natürlich kann ich mich nicht für jeden Menschen gleichermaßen interessieren. Aber ja, bei meinen Nachbarn, da gehe ich mit offenen Augen vorbei. Und ich habe gesehen, die feiern Hochzeit oder haben Hochzeit gefeiert. Und dann hatten sie hier, wie heißt das? Der Konstantin sagt immer, das sind die Scharfschützen, aber der meint Schützenfest. Also,
ja.
Er sagt immer, es sind Schützen einfach nur, keine Scharfschützen. Auf jeden Fall sind wir daran vorbeigelaufen und dann waren die auf dem Balkon und dann habe ich gefragt und habe gesagt, Mensch, ihr habt Hochzeit gefeiert, wie war es denn? War es schön? So, und dann haben wir ein bisschen gequatscht und meine Mama war mit dabei und dann sagt sie, ich bewundere dich dafür, wie du Smalltalk halten kannst. Dann habe ich gesagt, Mama, das ist für mich kein Smalltalk.
Du bist wirklich interessiert.
Ich bin interessiert.
Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für Gespräche mit Menschen, wirklich an seinem Gegenüber interessiert zu sein.
Und dann...
Auch im Job, auch wenn man quasi...
Überall.
Egal wo.
Heute die ich getankt habe, mit der Tankfrau, die sehe ich regelmäßig, ne? Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Habe ich sie gesehen, sage ich, Mensch, sind Sie wieder fit? Sagt sie, wissen Sie das noch? Ja, sage ich, klar, als wir sie das letzte Mal gesehen haben, waren Sie ein bisschen angeschlagen. Ja, ich bin wieder fit. Ja, sage ich, und freuen sich für Sie, haben direkt wieder gesprochen. Wenn du ein Grundinteresse am Menschen hast und gerade in der Unternehmensberatung, Kinders, das ist ja auch noch da liegt ja Umsatz.
Das schreibt sie ja auch, ne? Dass sie sich dann quasi das ja daran arbeiten will, weil ihr die
unbedingt
Gespräche flöten gehen.
Hier ne? Aufschreiben, hingehen und sagen was und dann mal hören. Ach, der Sohn hatte Geburtstag. Oh Moment, da abspeichern. Am 14.06. hat der Sohn Geburtstag und das nächste Mal fragst du nicht, um Umsatz zu machen, sondern einfach nur Interesse halber. Wie war eigentlich der Geburtstag ihres Sohnes? Das ist doch Grundinteresse am Menschen. Und wenn das da ist, redest du über vieles, aber nicht mehr über das Wetter.
Das kann man auch, glaube ich, sehr gut trainieren. Und es gibt sogar so Kartenspiele dazu. Habe ich letztlich zufällig in der Buchhandlung
gesehen.
Liebe
ich. Gibt es auch für also Partner und Partnerinnen, ne,
genau,
für Freundschaften.
So Themen, über die man sprechen kann und so. Ja. Vielleicht ein Tipp an der
aber
Stelle.
Aber jetzt mal ganz konkreter Tipp, ja. um in so ein Gespräch reinzukommen, finde ich immer tatsächlich die Frage, also wenn ich mit dem Auto hinkomme, ich höre ja meistens Podcast oder irgendwie eine Reportage oder sowas. Das ist oft sowas Tolles, dass ich sage, auf dem Weg hierhin, ich habe gerade das und das noch im Ohr, ich habe das gerade im Podcast gehört. Und Podcast ist ein super Smalltalk-Thema, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen. Was da für Empfehlungen kommen, bist du direkt tief drin. Finde ich super.
Jetzt haben wir gerade das Smalltalk-Thema noch Nummer eins nach Wetter, ne? Die EM. Wobei das ja auch ne aktuelle Geschehnisse, ja. Da kann man ja auch dran anknüpfen.
Ja, sind Sie dabei? Sind Sie Fußballfan oder was sind Sie? Team Fußball oder Team nicht? Du kannst auch, wenn du morgens einen Kaffee trinkst in dem Vorraum, kannst du sagen, darf ich Ihnen Kaffee mitbringen oder sind Sie Team Tee? Zack, bist du drin im Thema. Aber dann auch wirklich, und das ist das, glaube ich, Entscheidende, Menschen fragen und nicht um was antworten zu wollen, sondern um wirklich reinzuhören.
Aber auch das ist ein Training, dann dabei zu bleiben, ne? Also wirklich auch auf die Antwort zu hören. Also
ja, vermutlich.
Antwort zu warten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch das erlebt man ja häufiger in Zwiegesprächen, gerade im Smalltalk. Man lernt sich kennen, ne? Auch das Thema, man merkt sich den Namen des Gegenübers. Auch das ist eine, ja schon eine ganz einschneidende Situation. Passiert mir leider mittlerweile sehr häufig, dass ich den Namen dann sofort wieder vergesse, ins Gespräch einsteige. Das ist aber schon der erste wichtige Reminder, dass ich jetzt versuche zu trainieren, mir diese Namen wirklich zu merken. Dann zu reden und dann auch darauf zu warten, was das Gegenüber sagt, weil dann sind ja ganz viele Menschen wieder schnell raus, ne, aus den Situationen.
Es gibt da zwei ganz unangenehme Situationen, wie ich finde, im Smalltalk. Das ist gerade in so großen Veranstaltungen, wo es dann ein Begrüßen ist und dann sieht dahinter dir einer, der wichtiger ist. Und dann merkst du schon, wie derjenige so weg will. Und dann denkst du, ey, das finde ich schwierig. Also das finde ich echt.
Ist in meinem Job ganz häufig so.
Ja, genau. Und dann
ganz
ist ja halt dein Wort, danke, tschüss,
ja.
Weg.
Ja.
Und du denkst so,
ja.
Klar. Jetzt hat man, gibt's natürlich Situationen, da hast du nicht so viel Zeit. Da finde ich dann ein verbindliches. Ich komme nachher nochmal auf dich zurück. Ganz kurz nochmal sagen.
Ne, ich muss jetzt leider gehen. Sorry, aber ich muss in die andere Situation. Ne?
Ja. Das ist und dann kann man ja auch dann. Ich will jetzt nicht zu Floskeln einladen, aber da nochmal zu sagen, Mensch, das war so schön. Lass uns das doch an einem späteren Zeitpunkt nochmal vertiefen, damit du eben jedem Gast auch gerecht werden kannst. Das ist ja das Nächste. Und ein Tipp für unsere Hörerin: Nicht beleidigt sein, wenn dann einer geht. Nur weil du jetzt die Haltung hast, ich unterhalte mich gerne mit jedem, heißt das noch lange nicht, dass das dein Gegenüber genauso geil findet, dann nicht festhalten und sagen, Entschuldigung, ich war noch gar nicht fertig, sondern auch mit Humor drauf reagieren.
Hallo, bitte was?
Da sind wir wieder dabei, ne?
Ja. Ich komme mal zu Olivia. Die hat uns geschrieben zum Thema Selbstreflexion. Hallo ihr Lieben, ich bin zufällig auf euren Podcast gestoßen und ihr helft mir sehr, mich auf mich und andere besser zu reflektieren. Deswegen warte ich immer regelmäßig, dass wieder eine neue Folge kommt. Super süß. Als besonderen Lerneffekt für mich selbst habe ich zum Beispiel mitgenommen, mich nicht immer an der Meinung von anderen zu messen oder womöglich runterziehen zu lassen. Hintergrund, ich bin 38, kinderlos, habe den tollsten Partner der Welt und bin neben meinem Job engagiert in der Politik und dem örtlichen Schützenverein als Vorsitzende. Wow. Ich bin sehr kommunikativ und habe eindeutige Probleme, netto etwas zu erzählen. Denn das reflektieren mir meine Gesprächspartner durchaus regelmäßig. Ich versuche es immer, mich kurz zu fassen oder weniger zu blubbern. Merke aber selbst, dass ich da echt schlecht aus meiner Haut kann. Klammer auf, habe ich im Übrigen von meiner Mutter. Warum ich euch aber schreibe, ist mein noch größeres Problem. Ich werde oft wegen meines Tonfalls missverstanden. Ich bin sehr entscheidungsfreudig und habe überhaupt keine Probleme, Verantwortung zu übernehmen. Deswegen ist es gerade im Vereinsleben so, dass mich viele Leute ansprechen, wie denn nun bestimmte Abläufe, Veranstaltungen oder Ähnliches geregelt werden sollen. Dann gebe ich meistens eine sehr direkte Antwort, die mich auch manchmal innerlich auf die Palme bringt, weil es meistens regelmäßig die gleichen Fragen sind oder wegen Dingen, die schon immer einfach so gelaufen sind, ohne dass man den Vorsitzenden fragen müsste. Diese direkte, unverblümte Kommunikation kommt dann aber meistens völlig falsch an, fast wie ein Befehl. Insbesondere die Kommunikation mit Frauen fällt mir sehr schwer, denn hier fällt mir auf, dass die sehr schnell emotional reagieren und beleidigt sind und sich hinter meinem Rücken austauschen. Was will ich? Ich will nicht auch jedem gefallen, denn ich glaube, dass es gerade innerhalb großer Frauengruppen unmöglich ist und Getuschel einfach dazugehört. Aber ich möchte zumindest irgendwie meine Kommunikation verbessern, dass ich nicht falsch verstanden werde, wenn ich es gar nicht böse gemeint habe. Ich selbst nehme diese Situation oft gar nicht so wahr und mein Partner oder Freunde weisen mich anschließend darauf hin. Habt ihr Tipps und Tricks, wie ich an meinem Tonfall arbeiten kann?
Was für eine interessante Mail, ne? Weil sie ja so schön sagt, ich will gar nicht von jedem gemocht werden, aber ich brauche Tipps, damit ich in Zukunft von jedem gemocht werde, im besten Fall. Ne?
Ja.
Kann man ja so nachvollziehen. Und also da reden wir ja so ein bisschen auch von Authentizität. Wenn das ihr Staccato-Tonfall ist, und das ist was, das beobachte ich sehr häufig, auch an mir, nur weil ein gewisser Tonfall auf einer gewissen Ebene im Business gut klappt, heißt das noch lange nicht, dass der im Privaten auch so gut klappt. Oder andersrum, genauso. Das sind so, also auch gibt's auch so ganz banale Beispiele, wenn ich zum Beispiel mein Hörbuch einlese, was ich ja nächste Woche auch wieder mache, dann bin ich 4 Tage im Hörbuchstudio und dann liest man ja so sehr betont und so du musst so richtig drüber lesen. Das kriege ich zu Hause dann nicht abgelegt danach. Wenn die Kinder reinkommen, sage ich, herzlich willkommen. Also ich kriege das dann nicht abgelegt, ja. Oder wenn ich den ganzen Tag Seminar gegeben habe und danach kommt einer und fragt mich und dann sage ich, bitte schauen Sie da drüben. Denke ich, oh, du bist ja gar nicht mehr im Seminar. Komm mal raus aus dieser Rolle. Also ich glaube, dass dieses Bewusstmachen, dass wir in unterschiedlichen Rollen unterschiedliche Töne haben, wenn ich die Bundeswehr trainiere, die Ladies, die haben das Thema ganz arg. Weil die reden natürlich wirklich so in diesem Staccato-Ton und die sagen mir, dafür ist die Uniform so gut. Wenn ich die Uniform abhänge,
ist im Schützenverein ja,
wollte ich gerade
auch
sagen,
so, ne?
Die soll sich einfach die Uniform anziehen und sagen, wenn ich die Uniform anhabe, wenn der Hut auf ist, hier 100.000 Mann und ein Fanfare dran, dann habe ich den Ton und wenn nicht, dann nicht. Also wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder arbeitet sie an ihrem Tonfall, wenn es ihr wichtig ist, aber angeblich will sie ja nicht von jedem gemocht werden, ne? Oder aber sie kommuniziert das einfach mal
klar. Wie arbeitet man denn an seinem Tonfall? Du sagst das so einfach, weil wie macht man das denn? Mit sich selber im Spiegel?
Oder? Nein, mit sich selber einfach auf die Schulter tippen oder sich einen Buddy holen und sagen, bitte gib mir mal...
Trainingsbuddy.
Genau, mach mal irgendwie so, wenn der Tonfall wieder zickig wird. Hm. Und dann trainieren. Klar, das kannst du, also das kann man wirklich gut trainieren. Lässig und locker. Der Punkt ist nur, der Tonfall ist das Spiegelbild des Selbstbilds.
Mhm.
Das, was hier ist, ist das Ergebnis von dem, was hier ist. Mhm. Also ist es nicht unbedingt eine Tonfallarbeit.
Nee, ich glaube auch, dass ein direkter Ton ein Unterschied ist zu einem zickigen Ton. Die Leute interpretieren ja nur einen direkten Ton oftmals als zickig.
Ja, und jetzt müssen wir schon auch ehrlicherweise sagen, Angie, unsere Erfahrung ist, immer wenn Frauen sagen, dass sie nicht gut mit Frauen zurechtkommen, sind wir 2 auch schon immer so, dass wir denken, haben wir ja ganz oft, ne, dass wir sagen, ich komme grundsätzlich besser mit Männern zurecht, ist mir alles immer ein bisschen schwierig. Also entweder...
Ja, ich wollte gerade fragen, magst du das nochmal ein bisschen näher erklären, was du damit meinst, was schwierig ist?
Nee, ich finde es, also wie oft haben wir schon Frauen erlebt, die sagen, ich komme mit männlichen Kollegen viel besser zurecht als mit meinen weiblichen Kollegen. Da steckt meistens immer irgendwas dahinter, wo ich denke, nee, komm Schatz, komm mal aus dir raus.
Ja,
sag mal, was da drin
was
ist.
Anderes.
Da ist irgendwas anderes dahinter.
Ja.
Das will ich jetzt hier nicht unterstellen. Ihr was will ich, ist ja ganz klar. Sie möchte klare Anweisungen geben und ist vielleicht manchmal ein bisschen genervt, dass andere dann nicht so sind. Und sie muss sich einfach entscheiden, bin ich bereit, an meinem Tonfall zu arbeiten oder nicht? Punkt.
Ja. Und es ist ein wichtiger Part, ne?
Der Tonfall.
Also ich finde ja erstmal super, dass man sie reflektiert.
Ja.
Also nicht nur, dass man durch Reaktionen selber merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht, sondern dass man vielleicht auch jemand kommt und sagt, ja, Schatz, du hast auch manchmal echt einen harten Ton drauf, ja, und das kann vielleicht nicht jeder so übersetzen.
Ja.
Ne? Ich fand es so wirklich spannend, so dieses Thema Training, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie trainiert man das denn, wenn man nicht tagtäglich damit zu tun hat, ist es eine schwierige Aufgabe. Weil auch da ist es ja ähnlich wie bei dem anderen Fall, du kommst rein und denkst schon, oh, was macht der andere, was hat er für eine Reaktion? Umgekehrt gilt das ja mit einem selber, dass ja auch da dann dass ein schmaler Grat ist in Richtung, ich bin nicht mehr so, wie ich bin.
Das meinte ich mit Authentizität.
Ja, also ein Stück weit ist auch da, entweder du bleibst bei dir und gehst davon aus, dass andere Leute, dann muss das aber dir theoretisch egal sein. Wenn das dein Ton ist und du damit keinen verletzt oder das jetzt nicht irgendwie in Beschimpfungen ausufert oder so, dann ist das halt einfach so.
Ja, dann ist das einfach so. Und wenn sie ganz humorvoll ist, kann sie auch irgendwie zu ihrem Gegenüber sagen, lass dich von meinem Tonfall nicht abschrecken, der klingt nur so zickig. Ich bin eigentlich eine ganz nette.
Ja.
Dann habe ich das ja auch mal vorweggesetzt. Ja. Kann ja auch sein.
Kann man sagen. So, ich muss mal kurz auf die Uhr schauen, weil normalerweise zeigt der Martin mir ja immer die Zeit an. Das macht er heute nicht. Wir haben noch einiges natürlich an Zeit heute, aber es läuft doch nicht alles so wie immer.
Oh.
Ja. Wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet. Wir haben gesagt, wir beziehen das Publikum nicht mit ein und wir beziehen das Publikum mit ein.
Und die wissen Bescheid?
Ja, nur ein Teil davon weiß vielleicht Bescheid. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich den Felix bitte, dass er doch mal das Saallicht anmacht.
Jetzt und kommen Rollenspiele.
Genau.
Oh.
Ha, okay. Hallo. Und die Anna mal zu mir bitte, weil wir nämlich im Vorfeld vorne im Foyer eben Zettel ausgelegt haben und ganz mutige Menschen gebeten haben, ob sie uns denn heute ihren Fall vielleicht mal live erzählen wollen.
Ach,
ja,
das ist ja toll, da muss ich ja gar nichts machen.
Du musst nichts machen, ich wie immer halt.
Mega, also, ja.
Da muss ich ja mal gar nichts vorbereiten.
Gar nichts. Ich dachte, ich würde jetzt hier live getestet.
Also, wir haben 6 mutige Fälle, 6 mutige Menschen mit Fällen. So, ich sehe euch jetzt alle, hallo. Ich komme gleich zu euch. Ich ziehe jetzt mal den ersten. Vielleicht machen wir 1 oder 2. Gucken wir mal. Und lese mal vor. Es wird so laufen. Wir haben euch gebeten, Stichworte aufzuschreiben. Und natürlich, wenn ich zu euch runterkomme, sagt mir euren Namen oder auch nicht, sagt einen anderen Namen. Aber Hauptsache, ihr erkennt euch wieder. Ich hoffe, dass nicht mehrere Menschen die gleichen Stichworte aufgeschrieben. Hast du was wir noch?
Ich hoffe vor allem, dass diejenigen nicht hier sind, die sich also nicht. Also das bin ich, von dem da berichtet wird, ne?
So, das Stichwort ist die lästernde Kollegin und die Sabine. Wo finde ich die denn? Ach, guck mal, ist hier auch eine Treppe? Nee, da muss ich einmal außen rumkommen. Tschüss.
Die lästernde Kollegin, das hätte wahrscheinlich von vielen kommen können, würde ich vermuten. Du stehst so. Pass pro toto.
Ich komme jetzt mal hier nach vorne. Ach, das wollte ich immer schon mal machen. Hallo, guten Abend. Du musst das Mikrofon ganz nah an deinen Mund halten.
Ja, hallo. Lästernde Kollegin heißt, ich habe im näheren Kollegenumfeld eine Kollegin, die eigentlich jede Pause dazu nutzt, im Aufenthaltsraum zu lästern. Man merkt, wenn man reinkommt, sie verstummt sofort. Dann weiß man, okay, diesmal war ich Thema. Und ich würde ja eigentlich gerne so ein bisschen nahelegen, das doch einfach sein zu lassen, vielleicht die Leute direkt anzusprechen, wenn sie ein Problem hat. Weil sie selber schießt sich damit auch immer mehr ins Abseits. Und das tut mir auf der einen Seite leid, auf der anderen Seite denke ich aber dann auch, bist halt wie du bist, sprich einfach offen an, wenn du ein Problem hast. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich es ansprechen soll, ohne ihr auf die Füße zu treten.
Ganz lieben Dank.
Warte, kannst du mal bei ihr bleiben?
Okay.
Genau. Ja, was ist denn dein, was will ich?
Also mein, was will ich, ist eigentlich, dass Ruhe ins Team kommt, dass wir alle wieder ein vernünftiges Miteinander haben, ohne diese Lästereien.
Und warum glaubst du, macht die Kollegin das?
Also ich habe den Eindruck, sie lebt so in ihrem eigenen Mikrokosmos und wenn sich nicht alles um sie dreht, braucht sie das wahrscheinlich, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen von Kollegen.
Und jetzt machen wir das mal auf Reset und jetzt ziehst du mal die Hollywood-Brille an. Angenommen, die Kollegin ist grundgut. Und eine ganz, ganz liebe Nette. Warum könnte sie es jetzt machen? Wir brauchen was Positives.
Schwierig. Naja gut, vielleicht fühlt sie sich außen vor und versucht damit irgendwie mit reinzukommen ins Team.
Genau, könnte ein Grund sein. Ne? Das ist ja immer diese Vorhergehensweise. Wir brauchen das, was will ich von dir? Das finde ich ein mega, was will ich? Du möchtest gerne Ruhe im Team haben. Übrigens, irgendwann mache ich mal eine Studie auf, wie viel Potenzial und Zeit in Deutschlands Kaffeeküchen verplempert wird wegen Lästereien. Wenn wir die beiseite legen würden, müssten wir über eine 4-Tage-Woche nicht mehr reden, weil das wäre wirklich ad acta gelegt. So, und das Menschenbild, ne, das berühmte Menschenbild, wovon wir immer reden. Solange wir glauben, die Kollegin ist hinterhältig, die will die eine gegen die andere ausspielen, solange wir das haben, dieses Menschenbild, gehst du bitte in den Wald laufen oder Geschirr kaputt schlagen, ich weiß es nicht. Wir brauchen also was Nettes. Da, du hast es eben schon gesagt, vielleicht will sie sich da irgendwie mit in eine Gruppe reinholen. Meistens sind die Gründe, warum Menschen etwas machen, gar nicht so unterschiedlich. Also die meisten Menschen wollen einfach nur geliebt werden und Anerkennung. Die haben aber unterschiedliche Methoden, sich das zu holen. Und auch Lästern und Zustimmung ist eine Art Anerkennung. Wir müssen jetzt nicht tiefenpsychologisch tätig werden. Ich will nur ein gutes Pack an für dich haben. So. Und dann wäre mein Tipp für dich, hol die Kollegin aus der Situation. Probleme werden meistens nicht da gelöst, wo sie entstanden sind. Das heißt, lauf ihr nicht hinterher und sage, wir beide müssen jetzt mal unter vier Augen reden und knall die Türe zu und setz dich ihr gegenüber hin und sage, so, jetzt sag mir mal hier was dann, warum hast du das gemacht, so und so. Dieser Satz, guck mich an, wenn ich mit dir rede, der setzt die meisten Menschen sehr, sehr stark unter Druck. Mein Tipp wäre, hol sie raus mit einem Kaffee vielleicht, Coffee to go, an die frische Luft. Zum Spazieren gehen. Dann geht ihr nebeneinander her, ja. Dann habt ihr schon mal nicht diesen Druck, dass ihr euch die ganze Zeit angucken könnt. Und dann setzt erstmal das Positive vorweg. Alles das, was du nett findest an der Kollegin, sagst du, hör mal, ich arbeite total gerne mit dir, du kannst dieses besonders gut, du kannst dieses besonders gut, bla, bla, bla. Wenn du gar nichts findest, dann haust du eben raus, du bist immer so toll pünktlich. Du hast schönes Zahnfleisch, ich weiß es nicht. Also, gibt ja Unterschiede. Du brauchst auf jeden Fall was Positives. Und dann darfst du ganz authentisch sagen, was dein was willig ist und was du beobachtet hast. Jetzt kommt aber der Clou. Bleib bitte bei den Fakten. Nicht das Reininterpretierte. Dass sie, du hast eben so schön gesagt, wenn ich reinkomme, verstummt sie. Das heißt, ich war diejenige, über die gesprochen wurde. Das mag sein, das wird vielleicht auch so sein, aber es ist erstmal nur reininterpretiert. Mit der kitschigen Hollywood-Brille könnte es auch sein, dass die gerade eine Überraschungsparty für dich geplant hat. Leute, was ich alles schon in den Seminaren erlebt habe, was reininterpretiert wurde, deswegen bleib bei den Fakten und sag, liebe Kollegin, ich nehme heute mal den ganzen Mut auf mich, um dich auf was anzusprechen. Das ist mir wichtig, weil du bist mir ja wichtig in A, B und C. Da holst du wieder das Positive raus. Als du das letzte Mal in der Kaffeeküche gestanden hast, hast du über die und die Kollegin gesprochen. Die war gar nicht anwesend. Es kommt mir so vor, als ob das wahnsinnig viel Unruhe bringen würde ins Team. Und mein, was will ich, ist, dass wir hier einfach Ruhe haben, dass wir an der Sache arbeiten. Und wenn uns irgendwas stört, finde ich es toll, wenn wir das direkt mit den Menschen ausmachen. Was meinst du dazu? Und jetzt kommt das Wichtigste, zuhören. Hör mal rein, warum sie das macht. Oder aber du stellst die ganz große, universal offene Frage und sagst, sag mir mal deine Gedanken dazu, warum du in Abwesenheit von der Kollegin über sie sprichst. Und dann hörst du mal rein.
Mega, danke.
Und ist sie hier? Nein.
Nein. Applaus für Sabine. Sag mal, Nicole, kannst du mir die mal ganz kurz, da muss ich, weil wir haben ja noch Zeit jetzt. Ach, guck mal, die Losfee.
Ja, total schön.
Wunderbar. So. Beratungsresistente Pubertiere.
Ha. Das ging schnell. Oh, das finde ich jetzt schon spannend, das Thema.
Also. Der Gedanke war Sabine, damit es einfach bleibt für die Namen. Ich glaube, in unserem Jahrgang war der auch ganz selten. Also, ich habe 3 Kinder, bin geschieden und mein Mann ist ein Jahr, nachdem wir geschieden wurden, an Leukämie verstorben. Das ist mein neuer Partner. Wir sind zusammengekommen als im März und im Juni ist mein Mann verstorben, mein Ex-Mann. Und meine jüngste Tochter, die ist 20, ich habe 3 Kinder, die sind 20, 21, 22 und meine jüngste Tochter wohnt jetzt auch bei uns und hat mit ihm Riesenprobleme. Wir haben Gespräche geführt, wir haben sie gefragt, was sie möchte, wie sie sich das vorstellt, was Zusammenleben. Sie hilft nicht im Haushalt, sie kommt und geht, wann sie lustig ist. Wir wissen manchmal nicht, wann sie wo ist. Dann ist sie bei einer Freundin. Solche Geschichten. Wie sie sich das Zusammenleben vorstellt, wir kommen nicht an sie ran. Auch wenn wir Lösungsvorschläge anbieten, wie sie was machen kann, hat sie Ausreden oder redet gar nicht?
Also erstmal tut mir das wahnsinnig leid mit deinem Ex-Mann, das ist ja furchtbar. Jetzt muss ich ganz kurz Kompetenzen klären. Das ist für mich fast schon weit von Kommunikation weg. Das verlangt von mir fast schon nach therapeutischer Hilfe.
Die kann hat sie abgelehnt, haben wir gemacht und sie ist dann irgendwann nicht mehr gegangen.
Ja, mir ist nur wichtig, dass ihr hier nicht unsere Kompetenzen überschreitet, ne? Dass ihr nicht glaubt, dass wir sind keine, also weder die Angie noch ich, wir sind Therapeuten. Du möchtest,
Nein, so machen, schnipp und alles
ist
wieder
das,
gut.
Ja, schade, das wäre schön, ne? Das funktioniert nicht. Ich würde da wahrscheinlich dir genau die gleichen Fragen stellen, weil wir reden ja hier schon gar nicht mehr von einem Kind, wir reden von einer jungen Erwachsenen und, wenn es jetzt ein kommunikatives Problem wäre, was ich nicht glaube, ich glaube, da steckt noch ein bisschen was Tieferes dahinter, aber angenommen, es wäre ein kommunikatives Problem, würde ich dich auch fragen, was ist denn euer Was will ich?
Frieden und ein angenehmes Miteinander.
Ja.
Ein gutes Team.
Und ein gutes Team. Und das sind natürlich sehr hochgesteckte Ziele. Ich glaube, ihr kämt in diesem Fall weiter, wenn ihr kleinere Ziele hättet. Für den Tag oder fürs Wochenende?
Ja, ich muss da Angie, Zwischenfrage stellen. Dein Stichwort war beratungsresistente Pubertiere. Wo ist die Beratung? Wo? Moment.
Wir haben ja Angebote gemacht, was sie zum Beispiel im Haushalt machen könnte, wo ihre Probleme sind, was sie gerne besprechen möchte alles. Also sie kann im Haushalt helfen, das hat sie auch schon bewiesen. Sie kann auch toll aufräumen. Aber im Moment ist es sehr, sehr, sehr schwierig.
Okay, jetzt muss ich natürlich ehrlicherweise zurückfragen. Ist dein Was will ich, dass sie im Haushalt hilft? Oder, also das ich frage, ne?
Auch unter anderem, dass
sie im Haushalt ihr gemeinsam hilft, lebt, weil ihr ein Team seid.
Genau, wir wohnen zusammen in einem Haus zu dritt und, es ist eher so eine WG mit ihr.
Ja, okay.
Aber welche kommunikativen Möglichkeiten haben wir noch, um an sie ranzukommen?
Also, nochmal, ich würde die Was will ich's kleiner setzen. Mhm. Ich würde mich ein bisschen davon verabschieden, jetzt wird's wirklich wieder ein bisschen unbequem, ne? Ich würde mich ein bisschen davon verabschieden, dass euer Was will ich, ihr Was will ich ist. Die ist 20, die hat keinen Bock, den Haushalt zu machen, deswegen wohnt die ja noch zu Hause, Schatz, ne? Das ist ja, also, sonst wäre sie ja schon längst draußen. So, das heißt, ihr Was will ich ist ein ganz anderes. Ihr wünscht euch eine schöne WG, weil ihr denkt, die ist jung, die ist alt genug, um hier auch Aufgaben zu übernehmen. Völlig richtig. Ich habe ja selber pubertierende Kinder zu Hause. Ich kann euch nur sagen, die sind ja sogar hier. Die könntet ihr fragen, dass das auch stimmt. Wir teilen das gemeinsam auf und dann wird gefragt, pass auf, mein Was will ich wäre das Folgende, kriegen wir das hier übereingebracht und dann werden wirklich Pläne aufgestellt. Ich würde es ganz klein machen, aber ich würde gerne noch 18 Schritte davor anfangen. Wir wissen aus dem Marketing, dass du um einmal negative PR verknacken kannst, braucht es 7-mal positive PR. 7-mal. Das gilt im Marketing, in der PR auch, genauso wie in der Kommunikation. Damit der Mensch überhaupt einmal was Negatives aufnehmen kann, muss der 7-mal was Positives hören. Da kann jetzt jeder mal für sich zu Hause in sich gehen und überlegen, scheiße, wie oft habe ich eigentlich schon rumgenörgelt, bevor ich 7-mal was Positives gesagt habe. Eure Aufgabe, ihr seid die Erwachsenen, wir haben hier ein Gefälle. Ihr habt die Lebenserfahrung, ihr seid die Umsichtigen, ihr seid die Intelligenten. Ihr müsst euch auf ja, das ist so. Das ist genauso wie bei Lehrern und Schüler auch. Du bist die Mama.
Ja.
Und wenn ich eins gelernt habe von einer guten Bekannten von mir, Inko Hummel, die kann ich empfehlen, die hat tolle Bücher geschrieben zum Thema Pubertät, die habe ich letzt gehört in einem Podcast und die hat gesagt, liebe Eltern, ihr seid immer und immer und immer wieder diejenigen, die die Gesprächsangebote machen. Punkt. Und das ist, klein runterholen, loben. Für alles das, was gut gelaufen ist, guckt sie bitte nicht an und sagt, das hat sie wieder nicht gemacht und das hat sie nicht gemacht. Auch das ist eine Wahrnehmungssache, wenn ihr nach Hause kommt. Also ich sag mal, meine Erwartungshaltung ganz, ganz runter. Wenn meine Jungs schon mal alleine zu Hause sind, was auch schon mal manchmal vorkommt, dann habe ich nur die Erwartung, wenn ich zurückkomme, dass sie noch leben.
Und?
Das ist immer, und das ist immer erfüllt. Meine zweite klitzekleine Erwartung ist, dass das Haus noch steht. So, das ist auch immer erfüllt. Und wenn ich das habe, feiere ich hier schon ab. Ich sage, Jungs, ihr lebt und das Haus steht noch. Mega. Und wenn dann noch das eine oder andere, dann wird für alles abgefeiert. Ich glaube, jetzt klingt das ein bisschen pathetisch, aber so ein bisschen an der Formulierung, verzeih mir das, ich glaube, deine Tochter möchte vor allem mal hören, wie toll du sie findest. Und dann kommst du da auch wieder dran. Sorry.
Lieben Dank an beide Sabines. Fand ich ganz mutig. Wir können das Saallicht gerne wieder noch mal kurz ausmachen.
Und wie toll, wie mutig.
Total.
Ne? Also, und das ist, das soll auf keinen Fall so eine Life-Coaching-Geschichte werden, wo ich jetzt sage, alles sind geil. Ne? Das ist es auf keinen Fall. Ich glaube nur, dass es manchmal hilft, da einen neuen Blickwinkel drauf zu haben. Der ist ja manchmal von außen stehend um einiges leichter, als wenn man eine 20-jährige beratungsresistente Pubertierende jeden Tag zu Hause hat. Ne?
Kein Coaching. No Coaching. It's a No-Coaching-Podcast.
No.
Ja. Ich komme nochmal zu einem Fall, mit dem wir abschließen. Die Aurelia hat uns geschrieben, wie nehme ich den Faden wieder auf? Liebe Angie, liebe Nicole, seit einiger Zeit höre ich quasi in Dauerschleife eure Podcasts. Ich finde sie sehr erfrischend und gleichzeitig ungeheuer inspirierend. Ich lese jedes Lob immer mit vor. Ich mag das. Und so mancher Beitrag...
Siebenmal was Positives. Ja.
Und so mancher Beitrag hat mir schon die Augen geöffnet. Danke dafür. Gerade lese ich mit großem Vergnügen dein Werk Läuft schon, Nicole. Und hoffe, auf meine alten Tage noch eine überraschende Läuferinnenkarriere vor mir zu haben. Übrigens ist ein etwas längerer Fall, den ich hier zum Abschluss gewählt habe, nur schon mal als Vorwarnung. Heute habe ich mich entschlossen, mich auch einmal mit einem persönlichen Problem an euch zu wenden, das wahrscheinlich wieder nicht unbedingt nur ein Kommunikationsproblem darstellt, das ich aber zunächst einmal auf dieser Ebene ansiedeln möchte. Die Situation ist folgende. Ich habe eine Freundin, Karin, und zwar ist sie meine älteste Freundin. Wir kennen uns, haltet euch fest, seit 60 Jahren. Ich, bald 64, sie 63 und sind in irgendeiner Form auch über die ganze Zeit immer verbunden geblieben. Unsere familiären Hintergründe waren, obwohl Sandkastenfreundinnen, sehr unterschiedlich und unsere Leben sind auch recht unterschiedlich verlaufen. Ich hatte Mann und Kind und war familiär sehr eingebunden, bin zweifach verwitwet, habe auch den Brustkrebs hoffentlich überstanden und habe unter anderem neben meinem Beruf auch 9 Jahre lang meine Mutter gepflegt. Während all der Zeit hat meine Freundin ein sehr anderes, auch bewegtes Leben mit diversen beruflichen und örtlichen Veränderungen, vielen Umzügen, Ehe und Scheidungen, Zerwürfnis mit ihrer kompletten Ursprungsfamilie, diversen Krankheitsgeschichten und mittlerweile einer Auswanderung in ein anderes Land. Dies, nachdem sie wegen einer Atemwegserkrankung, die sie in den Süden besser zu ertragen meinte, aus langer Krankschreibung heraus vorzeitig in Rente gegangen war. Trotzdem sind wir immer in recht regelmäßigem Kontakt geblieben, in einer ganz schwierigen Situation vor vielen Jahren. Mein Mann ist im Alter von 32 Jahren plötzlich verstorben und ich stand mit meinem kleinen Kind alleine da, hat sie mir einmal sehr tatkräftig geholfen und mir einen Ruckzuckumzug zurück in mein Elternhaus, einschließlich Renovierung, bewältigt. Diese Hilfe habe ich ihr nie vergessen. Allerdings hat sie mich auch immer mal wieder, mal mehr, mal weniger offen daran erinnert und ihrerseits meine Unterstützung angefordert, die ich nach Kräften auch gegeben habe. So bei verschiedenen Umzügen, der Auswanderung und so weiter und so fort. Hin und wieder fragt mich die ist auch authentisch bei so einem langen Fall. Nun ergibt es sich, da sie ja aus meiner Ursprungsnachbarschaft stammt, dass ich mit der Familie ihres Bruders, also ihren einzigen noch vorhandenen nahen Verwandten, noch sporadisch Begegnungen habe, da ich in derselben Gegend wohnhaft geblieben bin. Während diese Familie mit ihr keinen Kontakt mehr hat, wissen sie aber noch, dass ich hier mit ihr noch in Kontakt stehe. Und hin und wieder fragt mich die Schwägerin einmal ganz nett, wie es ihr denn in der Fremde geht. Ich habe mir nicht so viel dabei gedacht hierüber, auch nicht in Einzelheiten Auskunft zu geben, denn ich habe die Nachfragen nicht als Neugier, sondern als echtes familiäres Interesse dieser Ursprungsfamilie empfunden. Nun hat meine Freundin auch in der Fremde verschiedene gesundheitliche Tiefschläge erlitten, und so weiter und so fort. Ich hüpfe ein bisschen, weil, wie ihr merkt, es ist wieder sehr ausführlich beschrieben. Meine Freundin wurde, um es so treffend wie möglich zu sagen, fuchsteufelswild, als ich auf Nachfrage einräumte, auch ihren Schlaganfall der Familie gegenüber erwähnt zu haben. Sie hätte mir doch immer und immer wieder, was wirklich nicht stimmt, gesagt, dass ich der Familie ihres Bruders nichts über sie, also gar nichts, vor allem aber nicht über den Schlaganfall erzählen dürfte. Ich habe versucht, sie zu beschwichtigen und gesagt, dass sie doch nicht ehrenrührig wäre, einen Schlaganfall erlitten zu haben und dass ich den Eindruck hätte, dass nicht Neugier, sondern echtes freundliches Interesse vorliegt. Um es ganz kurz zu fassen, der Kontakt ist abgebrochen und die Frage ist, und ich komme zum Ende, wie nehme ich wieder den Faden auf?
Das ist ja freundschaftliche Schweigepflichtsverletzung.
Ja.
Finde ich jetzt ganz einfach. Hinfahren, Feste drücken und sagen, es tut mir leid. Punkt. Nach 60 Jahren Freundschaft kann das doch jetzt nicht, das kann doch nicht wahr sein, dass man deswegen die Freundschaft vergisst. Also
sie schreibt noch, vielleicht noch einen Auszug daraus, weil das fand ich auch ganz spannend, dass sie es gar nicht, also sie, ihr ist es, glaube ich, sehr daran gelegen, dass die Familie Bescheid weiß, wie es ihr geht. Ne? Also sie ist ja in dem Moment der Freundin, also die Freundin sagte, sie sei übergriffig. Ne? Also und der Freundin ist es aber daran gelegen, wirklich, dass da Menschen sind, die sich kümmern.
Ja.
Also ich finde, das ist eine Zwickmühle.
Ja, aber das ist ja ein ganz edler Beweggrund. Ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, dass die Freundin, dass sie sich dessen bewusst war, dass sie diesen Schlaganfall auf keinen Fall der Familie sagen sollte, ob sie sich da wirklich so vehement ausgedrückt hat.
Also sie schreibt, sie hätte mir doch immer und immer wieder, was wirklich nicht stimmt, gesagt, dass ich ihr der Familie ihre Beruhigung...
Das ist auch irrelevant. Das ist auch irrelevant, wie deutlich das gesagt wurde, ob es gesagt wurde, was ist denn das, was will ich? Das unterstelle ich jetzt mal. Da ist 60 Jahre Freundschaft, die kann doch nicht deswegen über die Wupper gehen. Genau. Und das ist doch auch wieder die Überschrift Liebe.
Ja, total. Und sie schreibt halt auch, dass sie sich einige Male entschuldigt hat. Also das nur nochmal in der Abrundung. Ich versuche nochmal die Quintessenz hier raus. Ne? Sie war sich bis dahin, oder ich war mir bis dahin nicht wirklich einer nennenswerten Schuld bewusst, habe aber mehrfach gesagt, es täte mir leid.
Hingehen, drücken und sagen, was muss passieren?
Ich glaube, das ist über die Distanz. Ne? Die wohnt in einem sehr weit entfernten Land.
Ja, okay, dann bitte nicht per WhatsApp, nicht per SMS, auch nicht über Instagram, auch keine WhatsApp-Bilder in den Status stellen und sagen, warum, anrufen, das macht man, sieht man ja auch immer häufiger, ne, dass so kommunikative Sachen dann in WhatsApp-Status gestellt werden, so kryptisch. Ey, das geht ja gar nicht. Anrufen und sagen, ich entschuldige mich jetzt nochmal und jetzt frage ich dich, was muss denn passieren, damit das wieder zwischen uns gut ist.
Ja, und noch ein wichtiger Satz, ganz am Ende, sie schreibt, trotzdem ist es mir schade um uns, vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich es angehe, den Faden wieder aufzunehmen, ohne mich sozusagen als die Schuldige zu bekennen und allzu kleine Brötchen zu backen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt abzulegen. Ne? Mhm. Ist keine Challenge.
Nein, nein, auf keinen Fall. Ne? Nein. Da geht es, ich sag's immer wieder, Adele singt, Regrets and Mistakes, they are memories made. Das sind Wahrnehmungssachen.
Ja, und auch man merkt ja schon, und deshalb habe ich auch diesen Fall ausgewählt, obwohl er eigentlich viel zu lang ist und während des Lesens, also nur ganz kurz für die Praxis, ich lese den ja nicht nur einmal oder zweimal, aber dann versuche ich es auch nochmal wieder mit Abstand zu sehen, ne, damit ich, aber ich habe jetzt heute gemerkt, das ist viel zu viele Ebenen.
Das sind viel zu viele Hintergrundinfos für die Geschichte.
Sie denkt in viel zu vielen Ebenen.
Ja.
Also das ist schon, ne, liebe Aurelia, das ist schon sehr kompliziert gedacht.
Ja, ich glaube, dass so eine langjährige Freundschaft für 60 Jahre, und sie beschreibt uns ja auch, wie unterschiedlich die Leben waren. Das mache ich ja auch nur, wenn ich mich irgendwie rechtfertige. Also so, es klingt so ein bisschen nach Rechtfertigung. Ne? Mein Leben war so, ihres war auch bewegt, aber nicht halb so bewegt. Da klingt schon so ein bisschen irgendwie wie raus, dass das so ein bisschen Ungleichgewicht ist. Ich glaube, bei so langjährigen Freundschaften, die haben nur dann eine Chance, wenn du akzeptierst, dass du gar nicht alles geil finden musst, was die Freundin macht. Die darf einfach so sein, wie sie ist. Und so wünscht man sich ja auch von seinem Gegenüber, einfach sein gelassen zu werden. Bei 60 Jahren werden Entscheidungen getroffen worden sein, die können nicht alle gleichermaßen gut finden. Da geht es doch nur darum, dass das so sein darf. Und das darf jetzt auch so sein, dass die Freundin einfach jetzt richtig blöd beleidigt ist. Das ist ein und kein Aber. Wie kann ich den Faden aufnehmen, aber ich will mich nicht kleiner machen. Das ist alles ein und. Ich will den Faden wieder aufnehmen und mich entschuldigen und mich nicht kleiner machen. Ich glaube, das ist ein Telefonat.
Ja.
Und dann ist auch. Und weißt du, was das dann ist? Dann ist das so ein Gott sei Dank. Und vielleicht sagt die Freundin ja auch, ich brauche noch 2 Wochen Zeit.
Ja, und die soll kleine Brötchen backen, damit das möglich ist. Ja, weil sie sagt, sie möchte ja nicht als solche rüberkommen, genau. Aber es ist okay, kleine Brötchen zu backen.
Wenn das, was will ich, die Freundschaft ist,
dann,
dann sind es von mir aus auch mal gerade gar keine Brötchen.
Ja. Bevor wir uns verabschieden aus unserer wunderschönen Live-Sendung, habe ich noch ein paar Infos für unsere HörerInnen. Wir gehen in eine kleine Sommerpause. Wir machen vier Wochen Pause und sind dann Anfang August wieder da. So.
Wir haben einfach keinen Bock mehr, Leute. Genau. Wir sagen es, wie es ist.
Jetzt, das war anstrengend.
Das war anstrengend. Das war ja auch wesentlich länger als der Rest. Die sollen sich einfach die anderen Folgen nochmal, wie viel Uhr haben wir?
Eine Stunde zehn. Längste Folge.
Und wir sagen Dankeschön.
Wir sagen Dankeschön, Köln.
Mega wart ihr fürs Zuhören.
Bis bald.
Dankeschön.
Ganz, ganz lieben Dank. Das waren besondere Umstände. Also wir sind ja zu diesem Podcast wirklich, wie wir eben schon besprochen haben, einfach mal so gekommen. Machen das jetzt seit 2,5 Jahren. Es macht riesig viel Spaß. Und wir sind heute Abend auch noch ein bisschen da. Ihr habt schon gesehen, im Foyer ist der Büchertisch. Und wir kommen auch gleich nochmal raus. Und Nicole signiert auch nochmal ein paar Bücher.
Ich signiere alles, was ihr mir hinlegt. Und ganz lieben Dank, das war gar nicht so einfach, weil instinktiv ist man als Frau auf der Bühne immer geneigt, das Publikum noch mehr mit einzubeziehen. Das ist aber dann für die Hörerinnen zu Hause nicht mehr nachzuvollziehbar. Also wir hoffen, wir haben da so ein bisschen den Weg gefunden und alles, was ihr uns gleich noch zuflüstern wollt, das machen wir dann draußen im Foyer. Ja?
Richtig.
Schön, dass ihr da wart. Tschüss.